Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich, euch und Sie alle heute hier in Radio Frei zu unserer Veranstaltung des DGB-Stadtverbands begrüßen zu können. Mein Name ist Karl-Christian Dressel, ich bin Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes und habe heute Abend die Aufgabe, durch unsere Veranstaltung zu moderieren. Und wie sich's für einen braven Gewerkschafter gehört, darf ich herzlich begrüßen den stellvertretenden Vorsitzenden des DGB-Stadtverbands, Patrick Steigleder, und natürlich unsere Regionsgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Renate Licht. Hier bei mir auf dem Podium sind wir hochkarätig besetzt. Zu meiner Linken ist Franziska Pullmann. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und befasst sich mit politischem Populismus, insbesondere natürlich der aktuellen Frage des Rechtspopulismus, und ist beschäftigt bei Arbeit und Leben Thüringen. Eins weiter sitzt Uwe Rosbach, er ist Vertreter der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft im DGB-Stadtverbandsvorstand und mit dem Phänomen AfD-Rechtspopulismus in Deutschland besonders vertraut. Und diese Vertrautheit gilt auch für unseren dritten Podiumsteilnehmer, Peter Ralf Spierig. Er ist Sozialwissenschaftler, auch beruflich mit Bildung befasst und wird auch sich mit der Frage auseinandersetzen, was kann man tun, um den Boden für Rechtspopulismus gerade schlecht beackerbar zu machen. Warum nun haben wir als Deutscher Gewerkschaftsbund zu einer Veranstaltung wie heute eingeladen? Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als die Gewerkschaften im DGB sind uns einig, DGB-Gewerkschafter wählen keine AfD, weil eine AfD mit unseren Gedanken geradezu entgegensetzt und nicht vereinbar ist. Wenn man sich das Parteiprogramm der zu Wahlen oder das Grundsatzprogramm ansieht, dann weiß man, die sozialen Errungenschaften in diesem Land sind nicht nur Dinge, die die AfD nicht mag, sondern es ist eine Frage, die von der AfD auch gezielt bekämpft wird. Abschaffung von Sozialversicherungen, Verstärkung von Privatisierung, privater Selbstversorge und ähnlichen Dingen, das steht dort an teilweise markanter, an teilweise versteckter Stelle. Allerdings nicht so, dass es jeder versteht. Viele Kolleginnen und Kollegen, auch bei uns in den Gewerkschaften, sprechen uns an, was habt ihr gegen die? Das sind doch die, die die Interessen der kleinen Leute vertreten. Die sagen doch das, was ich auch denke. Und auch die Gewerkschaften haben teilweise Austritte zu verzeichnen, weil sich führende Mitglieder der Gewerkschaftsbewegung gegen die AfD geäußert haben. Als Beispiel bei Wahlen lässt sich die Landtagswahl in Berlin heranziehen, wo aufgrund von Umfragen wohl feststeht, dass 25% der Arbeiter die AfD gewählt haben. Arbeiter wählen eine Partei, die inhaltlich definitiv nicht auf der Seite der Arbeiter steht. Woran mag das liegen? Ich frage zunächst Franziska Pullmann, Populismus, ist das jetzt überhaupt neu, dass es die AfD gibt, oder ist das ein Wiedergänger? Hatten wir das schon mal?
Genau. Im Projekt Menschenfreundliches Thüringen beschäftige ich mich seit über einem Jahr schon mit dem Thema. Und da ist immer wieder das Populismus wiederum ein Kernthema. Ich werde es immer wieder ohne politische Wertung, also nicht im linken wie im rechten Spektrum, immer wieder verorten, weil um das zu verstehen, was es ist und wie es wirkt, muss man es immer wieder auf seine Basis hinunterbrechen, um ein breites Verständnis dafür zu haben. Denn Populismus begegnet uns nicht nur in der Politik, sondern es ist immer wieder allgegenwärtig in den Medien, im allgemeinen Sprachgebrauch, im Stammtisch, aber momentan vor allem in der Politik, als wird es als Instrument benutzt. Genau. Und wenn man sich das halt eben momentan anschaut, ist es nicht nur in Deutschland ein Phänomen, sondern es ist europaweit, nein, eigentlich sogar weltweit. Gerade mit den Wahlen in den USA sieht man immer wieder, wo halt auch Rechtspopulismus enden kann, wo es wirklich zu Ziel führen kann. Da werden auch wieder Bezeichnungen herausgebracht wie White Trash. Wer wählt den Populismus? Wer ist der Populismus? Wie macht es den aus? Und auch da kann man, wie man wieder sehen, auch in Europa, ist es, dass an den Landesgrenzen, an den Nationen ändern sich der Populismus. Man kann den, so wie er in Deutschland präsent ist, nicht schwer nur vergleichen mit dem in England oder auch in Spanien oder in Griechenland. Weil wenn man sich das anschaut, in Europa haben wir in Spanien und Griechenland einen Linkspopulismus, während wir in Ungarn, England, aber auch in Deutschland von einem Rechtspopulismus sprechen können. Und dann ist immer wieder die Frage ein bisschen, wo kann man das halt eben herunterbrechen? Was ist Populismus? Was macht es den aus? Und die Wissenschaftler tun sich dabei sehr, sehr schwer, gerade weil er sehr wandelbar ist. Man kann sich es natürlich anschauen, man kann verschiedene Zeitungen haben, verschiedene Meinungen dazu und auch, wie gerade eben aufgezeigt, auch in Europa gibt es verschiedene Gründe. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, in Spanien, in Griechenland und in Spanien hatten die Aufkommen vom Linkspopulismus Gründe in der Finanzkrise 2008 und daraus gehen die politischen Wandel. Und in den Deutschland, England und auch in Ungarn kann man sehen, dass die Flüchtlingskrise und auch allgemeine Politikverdrossenheit dazu geführt hat, dass Rechtspopulismus immer mehr an Zugewinn hatte. Nun, ich habe mich mal bemüht, gerade weil es immer wieder nachgefragt wurde, was ist Populismus, gibt es dafür eine Definition? Jans-Werner Müller hat den Populismusbegriff sehr stark runtergebrochen. So, ich wandere mal. Populismus ist eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralischen, rein homogenen Volk stets unmoralischen, korrupter und parasitären Eliten gegenüberstehen. Wenn man sich diese Definition versinnbildlicht, hat man natürlich immer wieder eine Elite, die oben steht, und das Volk, das unten steht. Auf dieser Vertikalen ist natürlich ganz klar verteilt, dass die Politik, die oben steht und die Politik für das Volk macht, nicht mehr vertreten wird. Das heißt, das Volk fühlt sich nicht mehr vertreten in seinen Forderungen, in seinen Bedürfnissen. Und dadurch kann man natürlich von rechtspopulistischen oder von populistischen Äußerungen sehen, also wir als der Rechtspopulismus tritt dann ein und sagt, das und das und das, das Volk wird nicht mehr vertreten, der Volkswille kann sich nicht durchsetzen, gerade weil diese korrupten, parasitären Eliten, in unserem Fall ist es immer wieder in Deutschland die politische Elite, das heißt die Politiker, Altparteien, wie es immer wieder genannt wird, linksgrün versifftes Pack, immer wieder schöne Worte dafür, genauso wie wir. Und was man dann natürlich ganz eindeutig sehen kann, im Populismus ist immer wieder so, es ist eine von einer ganz hohen Moralvorstellung durchsät. Das heißt, die Eliten oben sind die Bösen. Das Böse, das bekämpft werden muss. Und das kann nur bekämpft werden durch das Gute. Und das Gute ist das Volk. Das Volk, das wirklich anerkennt, dass der Volkswille wird nicht durchgesetzt. Mein Wille, meine Bedürfnisse müssen anerkannt werden. Und das muss durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite, was der Populismus auch mal wieder eint und was in dieser Definition nicht drinsteht, ist, es gibt eine glorifizierte Zeit, in der alles toll war, in der jeder noch seinen Posten kannte, jeder seine Rolle kannte, in dem die Zukunft klar war, es gab Vollbeschäftigung, die Welt war super. Und in diese Zeit möchte man wieder zurückgehen. Das Problem ist nur, wenn man diese glorifizierte Zeit in die Moderne mit rübernehmen muss, möchte, dann hat man immer wieder das Problem, dass die Moderne mit ihren heutigen Forderungen diesen alten Zeit immer gegenübersteht und sich ausschließt. Das könnte die Rolle der Frau sein, das könnte Homo-Ehen sein, alles Weitere, all das muss dann auch wieder bekämpft werden. Das heißt, der Populismus wird nicht nur von oben nach unten durch die Eliten in Frage gestellt und bekämpfen, nein, es wird auch von außen. Das heißt, es gibt immer wieder auch einen Kampf von außen nach innen. Von außen wird es dann wieder bedroht mit den Genderfragen, die diese alte Zeit in Frage stellen. Flüchtlinge können dieses alte Zeit auch in Frage stellen, gerade weil es diese Theorie gibt, dass wir durch die Flüchtlinge ersetzt werden, dass wir durch Andersgläubige wiederum einen Glauben vorausgesetzt werden, der mit unseren Moralvorstellungen vorher nichts mehr zu tun haben, dass wir immer weiter in eine Richtung gedrängt werden, uns immer weiter mehr von dieser glorifizierten Zeit entfernen und es immer wieder unmöglicher erscheint, diese umzusetzen. Dafür gibt es natürlich noch verschiedene Ausführungen. Also jetzt in den letzten Monaten, wo ich immer wieder dieses Projekt hatte und immer wieder an der Frage war, wer wird denn bedroht von außen, da kamen immer wieder so Aussagen, also die USA, überhaupt Europa, die Finanzwelt, die Rothschilds. Und immer wieder wurden auch die Veganer genannt. Inwiefern jetzt die Veganer jetzt das alte Weltbild beeinflussen, kann ich jetzt schlecht sagen. In der Rechtspopulismusdebatte ist es aber immer auch wieder recht wichtig, dass Rechtspopulismus ist kein Rassismus. Muss man immer wieder natürlich voneinander diese Begriffe abgrenzen. Sie können nicht miteinander ersetzt werden. Natürlich, wenn man sich hier die Definition ansieht, dann sieht man natürlich dieses moralisch rein im homogenen Volk. Wenn man sich das anguckt, sie reden dann aber, sie meinen in diesem Falle nicht die Rasse, das heißt, die Rasse muss nicht, es müssen zum Beispiel nicht alle biologisch deutsch sein, aber dieses Volk, das in diesem Moment rein homogen ist, haben alle zusammen eine selbe Wertevorstellung. Sie sind, einen sich alle zusammen durch eine Wertevorstellung. Natürlich, das ist jetzt nur diese Basisdefinition, die man halt eben auf alles, auf diese Grundbestandteile herunterbricht. Aber trotzdem ist es wirklich immer im Diskurs und in der Debatte muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, Rechtspopulismus ist nicht per se Rassismus. Die Übergänge sind teilweise fließend, aber jedem Rechtspopulisten vorzuwerfen, er sei Rassist, bringt dazu, dass so eine Debatte oder ein Diskurs sehr schnell hinüber ist und teilweise auch zu Recht. Ich bin dann auch gleich zu Ende und das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass Populismus hat verschiedene Seiten, den möchte ich auch nochmal heraustragen, weil es ist auch bei mir jetzt in dem Projekt immer wieder herausgekommen, dass das sehr, sehr wichtig ist und das immer wieder hinterfragt wird. Rechtspopulismus ist sehr, sehr vielseitig. Sie können auf eine sehr, sehr breite Basis zurückgreifen, die nicht nur die untere und mittlere Schicht beinhaltet, sondern auch Akademiker, Ärzte, wirklich auch das breite Volk untereinander. Und darauf können sie wirklich auch bauen. Und darüber hinaus fühlen sie sich halt eben auch sehr, sehr stark. Immer wieder, was man da sieht, ist, diese Menschen, die haben immer, das Karin Priester nennt es eine Äquivalenzkette. Diese Menschen haben untereinander teilweise gar keine Basis zueinander. Das Einzige, was sie eint, ist dieses Gefühl von, so geht es nicht mehr weiter. Und gerade auch das ist, Populismus ist sehr, sehr stark moralisch. Weil nur dieses gute, fast schon berufene Volk kann sich dagegen diese Eliten durchsetzen und diese wirklich hohe Moralvorstellung einziehen. Teilweise in einem normalen Leben würden sie aneinander vorbeilaufen, hätten keine Gemeinsamkeiten, aber diese hohe Moralvorstellung, die sie haben als Auserwählte in der Bevölkerung, die einzigsten, die nicht blind sind, gegen diesen Kampf, gegen diese Eliten voranzusetzen, das einziehen. Auch Rechtspopulismus ist sehr ambivalent. Das merkt man immer wieder, wenn man sich Parteien wie die AfD anschaut und dann immer wieder merkt, dass dann teilweise da hochrangige homosexuelle Politiker drin sind, die Partei aber an und für sich eine sehr, sehr starke Politik betreibt, die nicht für die Rechte der Homo, die zum Beispiel für die Rechte Homosexueller eintritt. Auch die Frage der Rolle der Frau und dann wiederum, dass Frauen sich da sehr stark für die Partei einsetzen, hohe Positionen besetzen, aber teilweise, wenn man sich ihr Grundsatzprogramm durchliest, die Rolle der Frau ein ganz anderes Bild ergibt. Ambivalent ist Rechtspopulismus sehr, aber es kommt auch wieder zurückzuführen, dass diese Menschen, die sich dahinter verbinden, aus verschiedenen Gruppen kommen. Und genau mit dem ich jetzt auch eigentlich dann enden möchte, wäre dann, dass Rechtspopulismus ist auch eine Warnung. Rechtspopulismus ist in der Geschichte immer wieder aufgetreten und es warnt davor, dass momentan etwas nicht stimmt. Wenn sich ein Teil der Bevölkerung nicht verstanden fühlt und sich dazu fühlt, es durchzusetzen zu müssen, könnte man sich halt eben auch fragen, stimmt wirklich etwas nicht oder was stimmt mit diesem Wahrnehmungsgefühl nicht mehr? Sind wir wirklich in einer postfaktischen Zeit, in dem alles gilt, was ich fühle? Oder ist es so, dass etwas nicht stimmt und ich fühle es wirklich nicht? Nun, aus Zeitgründen würde ich dann, glaube ich, dem Uwe weitergeben. Ich hätte jetzt noch ein paar Folien aus dem Thüringen-Monitor, aber ich habe schon kritische Blicke auf die Uhr gemerkt, genau den.
Wir können hier noch drauf zurückkommen und wir gehen nahtlos weiter zu Uwe Rosbach. Gerade die Frage, ja, wie sollen wir mit der Situation umgehen?
Ja, ich habe kein Patentrezept. Als wir die Veranstaltung geplant hatten, hatte ich gedacht, wir hören hier ein schönes Referat über Zustimmungswerte zu bestimmten Items, die der Thüringen-Monitor herausgearbeitet hat, immer in Bezug auf Arbeitnehmerinnen, auf Arbeiter und Angestellte. Das hat sich ja jetzt grundlegend geändert, weil wir auch, das müssen wir einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, seit letzter Woche doch also vor Herausforderungen der Analyse stehen, die wir vor 4 bis 6 Wochen so nicht geahnt haben. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht so sehr über die Thüringer AfD reden, obwohl es darüber viel zu reden gäbe, auch über Thüringen insbesondere, vielleicht auch den Hinweis, dass Thüringen schon einmal ein Exerzierfeld für Rechtsnationalismus, Rechtspopulismus, vor allen Dingen intellektuellen Rechtspopulismus und Rechtsnationalismus gewesen ist. In Jena, die ein bisschen historisch sich auskennen, wissen das, der Eugen Diederichs Verlag, ein großer Verlag in der Weimarer Republik, eine berühmte Zeitschrift herausgegeben hat, die die Tat hieß und die gewissermaßen viele Momente dessen inhaltlich vorbereitet hat, was wir heute auch wieder bei den aktuellen Rechtspopulisten vorfinden können. Aber das wäre jetzt wirklich ein zu langer Weg und vor allen Dingen nicht aktuell genug. Ich glaube, wir sollten, wenn wir über Rechtspopulismus reden, zwei Fragen in den Fokus nehmen. Einfach eine Frage, was sagen uns die beiden wichtigen Abstimmungen, die in den letzten 3-4 Monaten gelaufen sind, die US-amerikanischen Wahlen und der Brexit in Großbritannien, eigentlich über den Zustand der Welt, wie wir sie aus Gewerkschaftsperspektive analysieren. Wenn man sich das etwas genauer anguckt, bei den USA ist es noch nicht wirklich sattelfest, aber alles, was wir darüber wissen, sagt ganz eindeutig, dass die Arbeiterklasse der USA mehrheitlich zum Sieg von Donald Trump beigetragen hat. Und zwar nicht, weil alle Arbeiter jetzt Trump gewählt haben, sondern schlicht und einfach, weil zu wenige für Hillary Clinton gestanden sind. Das Zweite, das kann man 1:1 fast auf den Brexit übertragen. Die Abgehängten, die alte Industriearbeiterschaft, ihre Kinder und Enkel sind die gewesen, die in den stillgelegten Industrieregionen außerhalb von Groß-London, im Norden Englands dafür beigetragen haben, dass Großbritannien mehrheitlich aus der EU ausscheiden möchte. Das ist auch eine Konstellation, wo ich sagen würde, da müssen wir uns Gedanken machen, weil ganz offensichtlich weder die britischen Gewerkschaften in ihrer großen Mehrheit also gegen den Brexit gewesen sind, als auch die amerikanischen Gewerkschaften in ihrer großen Breite natürlich keine Freunde von Donald Trump gewesen. Wir haben, das ist eben hier gesagt worden, Zustimmungswerte unter Arbeitern und Arbeiterinnen, Arbeitangestellten von über 20% bei Wahlen für die AfD oder andere rechtspopulistische Parteien. Und das sollte uns aufmerken lassen. Da müssen wir drüber nachdenken, woher das kommt. Franziska hat eine schöne These vorgetragen, was der Populismus ist. Ich stimme mit vielem überein, habe aber ein ganz großes Problem damit. Und zwar, weil ich denke, dass wir als Gewerkschaften auch gewissermaßen elitenkritisch sein sollten oder bisher in unserer Geschichte, auch in unserer Theorie- und Strategiegeschichte immer elitenkritisch gewesen sind. Und ich habe die Befürchtung, dass wir uns mittlerweile auch dazu instrumentalisieren lassen, eine Elite zu verteidigen, die es meines Erachtens in bestimmten sozialen Formationen nicht mehr zu verteidigen gilt. Es ist nicht verwundert, nicht, dass viele in diese Richtung denken, jetzt nicht so sehr aus dem Gewerkschaftsbereich, aber kritische Intellektuelle in Frankreich, aber auch in Deutschland, auch in Spanien, haben das Gefühl, dass offensichtlich die traditionellen Organisationen der Arbeiterklasse und quasi der Unterprivilegierten immer mehr zum Teil des Systems werden. Und somit natürlich auch zum Teil des Establishments. Und wenn man sich die Logik der Trump-Kampagne anguckt, dann ist genau da ein Nerv getroffen worden, weil natürlich Hillary Clinton und die Demokratische Partei genau dieses Establishment verkörpern. Genauso wie die Republikanische Partei, gegen die sich ja Trump enorm durchgesetzt hat. Und es wundert nicht, dass das offensichtlich funktioniert. Bei den Konservativen in Großbritannien oder bei der Labour Party können wir das auch gut sehen, wo das Establishment, das Partei-Establishment, die Maschinerie gewissermaßen versucht hat, auf der einen Seite Bernie Sanders zu verhindern, auf der anderen Seite bis heute Jeremy Corbyn daran hindert, eine neue Labour Party aufzubauen, politisch zu formieren und so weiter. Ich will jetzt nicht auf die Parteien hier die durchgehen. Ich sehe das hier ähnlich, wenn man sich die linken Parteien oder links die Parteien, sagen wir, die jetzt hier zum Beispiel in Thüringen regieren, anschaut, dann bemerkt man auch, dass dort also von Elitenkritik, genereller Gesellschaftskritik kaum noch etwas zu verspüren ist. Und das öffnet natürlich den Raum für andere politische Formationen, die dort reinstoßen können und jetzt natürlich mit allerlei Rhetorik, Demagogie und Ähnlichem das aufgreifen. Aber sie finden ja offensichtlich Resonanz und mit dieser Resonanz müssen wir uns auseinandersetzen und können nicht quasi durch das reine Stigma, dass das ewig Gestrige sind, Rassisten, Rechtsradikale oder Nazis, versuchen, das Thema wegzudiskutieren. Ja, da höre ich jetzt mal auf. Tut mir leid, dass ich jetzt wenig über Thüringen gesagt habe, aber ich glaube, der eine oder die andere wird auch denken, dass man das also etwas breiter diskutieren müsste.
Aber damit haben wir schon die richtige Frage für Peter Ralf Spierig als Sozialwissenschaftler. Haben wir mit AfD und rechtspopulistischen Parteien jetzt jemanden, der das Bedürfnis an Gesellschaftskritik und Sozialpolitik, das Bedürfnis an Gesellschaftskritik und Sozialkritik erfüllt und das Ganze nur mit einem nationalistischen und fremdenfeindlichen Mantel und Inhalt noch zusätzlich verdient? Oder wie sollen wir die Situation jetzt wahrnehmen?
Auf alle Fälle ist die AfD und der Rechtspopulismus in Europa und auch das Phänomen Trump ein anderes Phänomen und hat ein anderes soziales Profil als der traditionelle Rechtsextremismus, wie ihn die NPD verkörpert hat. Und das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Wenn man die jetzt im Schnelldurchgang mal die Entwicklung durchgeht, von den USA nach Europa bis nach Thüringen, gibt es, glaube ich, ein Hauptproblem, das sich durch alle Bereiche zieht, nämlich dass die Mitte-Links-Parteien den Kontakt zu den gesellschaftlichen Unterklassen verloren haben, nicht mehr sprachfähig sind in diese Milieus, auch nicht mehr die Repräsentanten haben, die diese Milieus ansprechen können. Und wenn man so salopp sagen will, die Arbeiterklasse ihre Geschichtsmächtigkeit, von denen die Linke ja immer geschwärmt hat, zum Einsatz bringt, aber zum Einsatz bringt auf der politischen Rechten und nicht auf der politischen Linken. Und sich damit, wenn man so will, eine historische Verbindung, die es zumindest in Europa gegeben hat, der gesellschaftlichen Unterklassen mit den politischen Parteien der Linken und der Gewerkschaften aufzulösen beginnt. Und wir wissen nicht, was daraus entsteht. Ich fange mit den USA an. Ich habe vor circa 6 Wochen im Freundeskreis auch Uber das bekommen, einen Text rumgeschickt des Dokumentarfilmers Michael Moore, der jetzt seit ein paar Tagen auch in der größeren Öffentlichkeit ist, den ich sofort als alter Clinton-Hasser ja, sehr sympathisch fand, wo er den Wahlsieg von Trump prognostiziert hat, ein Text, der nachgerade im Rückblick prophetisch ist, wo er im Grunde genommen sagt, es gibt den industriellen Midwesten der USA, der ist gewerkschaftlich organisiert gewesen. Das waren, wenn man so will, die gewerkschaftlichen Kerngruppen. Der ist in der Clinton-Ära gebeutelt worden. Der ist nicht mehr das Kernland der Demokraten. Das sind Swing States und in diesen Swing States gewinnt Trump mit seiner Kritik an der neoliberalen Handelspolitik. Und Clinton ist ja davon ausgegangen, dass das Länder sind, Bundesstaaten sind, die so sicher sind, dass sie kaum Wahlkampf gemacht hat für die Demokraten. Sie sind alle bei den Wahlen übergelaufen zu Trump. Ja, also die Arbeiterklasse, zumindest die weiße Arbeiterklasse, hat Trump gewählt. Es gibt ja in der Linken eine Diskussion, dass das so nicht stimmt. Raul Zelig hat eine Statistik, also einer der linksradikalen Exponenten in der Linkspartei, aber ein sehr kluger, hat ja auf seiner Facebook-Seite eine Sozialstatistik gepostet, wo er sagt, die zwei unteren Gehaltsklassen haben mehrheitlich Clinton gewählt und erst so quasi in den mittleren Gehaltsgruppierungen kommt dieser Pro-Trump-Effekt zum Tragen. Das halte ich, und er kommentiert, dass es sei nach wie vor die Mittelschicht, die faschismusaffin ist, und es sei ein Mythos, dass die Arbeiterklasse nach rechts geht. Ich halte das für eine falsche Interpretation der Wahlergebnisse. Warum? Weil natürlich das Wahlverhalten ethnisch überschichtet ist. Das heißt, die Afroamerikaner haben zu 80% Clinton gewählt und die Hispanics haben auch zu 2/3 Clinton gewählt. Das heißt, die Gruppierung, die, wenn man so will, das Dienstleistungsproletariat ausmachen, im privaten Bereich natürlich auch gering qualifiziert, schlecht bezahlt werden, die sind nicht nach rechts gegangen. Aber wenn man so will, die waren auch noch nie unbedingt die Kerngruppen der Gewerkschaften, das muss man auch sagen. Ja? Aber wer nach rechts gegangen ist, sind eben spezifische Klassenfraktionen aus dem Bereich der industriellen Arbeit, die gut bezahlt waren, die gewerkschaftlich organisiert waren, denn die jetzt unter Druck geraten, im Deindustrialisierungsprozess und in den USA nach rechts gehen. Wenn wir jetzt nach Europa springen, gibt es zum einen, sagen wir mal, die Wahlanalyse von Tim Spier, eine vergleichende Analyse, der untersucht im Grunde genommen in mehreren europäischen Ländern, wer sind die Wähler der Rechtsparteien und kommt zu dem Ergebnis, es sind die rechtspopulistischen Parteien, werden zu den neuen Arbeiterparteien in Europa und besetzen, wenn man so will, das politische Terrain, das früher die Arbeiterbewegung besetzt hat. Und es gibt ja jetzt eine große Studie, oder die seit längeren Jahren schon existiert, von Didier Eribon, einem französischen Soziologen und Sozialwissenschaftler, der am Beispiel seiner Herkunftsfamilie beschreibt, wie es der Front National schafft, das traditionelle politische Terrain der kommunistischen Partei zu besetzen und im Grunde genommen nach rechts zu ziehen. Also das ist im Grunde genommen erstmal ein europaweiter Prozess, der passiert. Und wir haben, und es wurde lange diskutiert darüber in der Parteienforschung in Deutschland, warum eigentlich Deutschland so eine Besonderheit ist und dieses Phänomen noch nicht festzustellen war. Ja. Das wird im Grunde genommen jetzt aufgerollt durch die AfD-Diskussion. Und wenn man sich jetzt anguckt, was ist in diesem Jahr passiert bei den Wahlen und wie ist die aktuelle politische Entwicklung, lohnt es sich, glaube ich, mal die Wahlen in diesem Jahr zu vergleichen mit den Wahlen von Thüringer Landtagswahl, Sächsische Landtagswahl. Ja? Bei beiden Wahlen ist die Wahlbeteiligung massiv zurückgegangen, also um 5% zurückgegangen in Thüringen, bei den Sachsenwahlen ähnlich. Bei den Wahlen in Sachsen hat man sich noch beruhigt mit der Tatsache, irgendwie haben die Wahlen keiner mitgekriegt, weil die zu einem total falschen Termin waren vor der Sommerpause, da waren irgendwie die Sachsen alle schon geistig suspendiert und schon in Urlaub, ja. Und das war ja Common Sense in der Berliner Runde. Ja, alle haben gesagt, es sei ein unheimlich schlechter Termin, dass da so wenige wählen gegangen sind. Und außerdem wäre es ja klar gewesen, dass die CDU gewinnt, sodass es ja sowieso eigentlich nicht lohnt, wählen zu gehen. Jetzt hatten wir in Thüringen die Konstellation, es gab einen in Anführungsstrichen wettergünstigen Wahltermin und es gab eine reale politische Alternative. Das heißt, es war eine politische Richtungsentscheidung, über die abgestimmt worden ist. Und trotzdem geht die Wahlbeteiligung um 5% zurück. Das heißt, man muss erst mal sagen, Rot-Rot-Grün und das Mittel-Links-Lager steht in Deutschland nicht für ein Projekt des reformpolitischen Aufbruchs, der neue Wählerschichten mobilisiert und wieder in die Politik führt. Das ist erst mal schon mal ein dramatischer Befund, ja, dass diejenigen, die ständig von mehr Demokratie wagen, reden, nicht die Adressaten sind, mit denen real mehr Demokratie gewagt wird. Die AfD hat gewonnen bei den Landtagswahlen in Thüringen, aber die Gewinne bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen waren im Wesentlichen noch Umverteilungsgewinne. Das heißt, die AfD hat von der Linken gewonnen, von der CDU gewonnen, von der SPD, aber noch relativ wenig aus diesem sogenannten Nichtwählerbereich. So, wenn man sich jetzt noch mal anguckt, wie sah zu dem Zeitpunkt jetzt der Landtagswahl in Thüringen und in Sachsen diese Struktur der Nichtwähler aus, muss man sagen, die Nichtwähler haben, wenn man so will, ein soziales Gesicht. Das heißt, hinter dem Absinken der Wahlbeteiligung von 5%, wo man immer noch sagen kann, naja, das passiert irgendwie mal, verbergen sich eigentlich ganz dramatische Befunde, dass in bestimmten sozialen Milieus die Unterstützung der Demokratie dramatisch zurückgegangen ist. Ja? Wenn man sich anguckt, die Wahlergebnisse in den Erfurter Stimmbezirken zur Thüringer Landtagswahl, stellt man fest, dass in der Stadt es eine soziale Spreizung des Wahlbeteiligung von 40% gibt. Ja? Das heißt, Wir haben Wahlbeteiligung von 66-67% in den bürgerlichen Quartieren der Stadt und in Ilversgehofen haben wir eine Wahlbeteiligung von 22%. Ja? Und die Frage ist, interessiert es eigentlich irgendjemand in der Linken oder in der Gewerkschaft, dass es in den sozialen Quartieren der Unterschicht eigentlich keine politischen Hoffnungen mehr gibt oder nicht? Nach meinen Erfahrungen, sage ich mal zugespitzt, nein. Ich habe damals mehrere Leute aus unterschiedlichen Parteien überhaupt gefragt, wie es aussieht mit der politischen Beteiligung in der Stadt und habe von keinem eine Antwort bekommen, bis ich das Statistische Amt hier angerufen habe und mir die Unterlagen besorgt habe. Ja? Das heißt, wie eine Stadt politisch tickt, das kommt im Grunde genommen im politischen Prozess nicht mehr vor. Alle, die sich nicht beteiligen, sind auch aus dem Rennen und über die wird nicht diskutiert. Das war die Situation, wenn man so will, bis zu den Thüringer Landtagswahlen. Wie ist die Situation heute nach den Landtagswahlen in diesem Jahr? Sie hat sich natürlich dramatisch verschlechtert und nach rechts verschoben, weil jetzt es dem Rechtspopulismus gelungen ist, in diesem Nichtwählerbereich massiv politisch zu punkten. Und man muss sich eben fragen, auch als Mitte-Links-Spektrum, verfügt man noch über die politischen Strategien, mit diesen politischen Milieus zu kommunizieren? Hat man das Personal, hat man die Kommunikationsstrategien oder betreibt man nur das Geschäft der Moralisierung, wo man sich selbst dabei gut findet, zur aufgeklärten Mittelschicht zu gehören, aber im Grunde genommen niemanden mehr erreicht, der zu seiner traditionellen Klientel gehört. So vielleicht im Schnelldurchgang die wahlpolitische Entwicklung.
Danke, Peter. Wir haben ja gerade gehört, in ganz Europa gibt es populistische, insbesondere auch rechtspopulistische Parteien und das seit Jahren. Ist das für uns in Thüringen und in Deutschland jetzt der Weg in die Normalität gewesen, dass da sowas angekommen, dass da sowas entstanden ist? Oder wird es genauso wie Parteien aus den 90er Jahren oder Parteien, die vor 10 Jahren aufgetaucht sind, ein Spuk über eine kurze Zeit sein, angefeuert von der Flüchtlingssituation im letzten Jahr und dann wieder verschwinden?
Naja, man muss, glaube ich, eins nüchtern sehen, dass der Trump-Wahlsieg erstmal als Ermutigung der Rechtspopulisten in ganz Europa begriffen werden wird. So wie die Situation in Frankreich aussieht, ist es ja so, dass französische Linke sich bei den Vorwahlen des bürgerlichen Lagers anmelden, weil sie sagen, die französischen Wahlen gehen so aus, dass Marine Le Pen gegen einen bürgerlichen Kandidaten kandidieren wird im zweiten Wahlgang. Also müssen wir dafür sorgen, dass ein möglichst akzeptabler bürgerlicher Kandidat durchkommt und nicht Sarkozy. Ja, der für die Linke noch wählbar ist. Und da sieht man, ja, und Hollande ist ganz erschüttert, dass ihn alle schon abschreien. Aber da sieht man ja, wie die politischen Entwicklungen laufen. Man muss, glaube ich, schon nüchtern sagen, dass der Rechtspopulismus große Möglichkeiten hat, sich dauerhaft zu etablieren oder auf eine längere Dauer zu etablieren, weil die im Moment auch einfach einen Run haben, ja, und nichts ist so quasi mobilisierungsfähiger und erfolgreicher wie der Erfolg. Ja, und also ich muss sagen, ich erlebe das auch, ich mache ja sehr viele Veranstaltungen und da sehe ich schon, dass jetzt Leute aufstehen und sich Dinge getrauen zu sagen, wo sie vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hätten, halten wir mal lieber die Klappe. Ja, wir haben da eine Meinung, die ist so ein bisschen iber oder da gibt es großen Widerspruch. Und jetzt mache ich sehr viele Veranstaltungen, wo ich es teilweise noch nicht mal schaffe, die Leute zu bremsen, obwohl sie wirres Zeug reden, ja, und ich sie wirklich reden lasse bis zu einer gewissen Länge, weil dann schon 3 oder 4 wieder rufen, lass ihn ausreden und meine Intervention so quasi als autoritäre Maßregelung des Diskussionsteilnehmers wahrnehmen. Und das muss man, glaube ich, nüchtern sagen, dass sich Umgruppierungsprozesse vollziehen. Und da will ich nur einen Satz sagen, nochmal zu diesem Didier Eribon-Diskurs, weil der, glaube ich, wichtig ist, auch für die gewerkschaftliche und die linke Diskussion. Die Leute, die, wenn man so will, früher durch die politische Linke gebunden waren und heute nach rechts gehen, zu den Front National, für die ist es kein... Die werden nicht zu anderen Menschen, ja, Die sind nicht so quasi von einem guten Linken zu einem bösen Rassisten geworden, sondern die waren auch vorher schon sehr widersprüchlich gestrickt. Und die Leute verbinden eben harte sozialstaatliche Positionen und Erwartungen mit eben fremdenfeindlichen Positionierungen. Und die Frage ist aber, welcher Teil ihrer politischen Identität ist der wichtigere und an welchen dockt man an? Und deswegen ist so quasi die Folge der AfD-Wahlerfolge ist natürlich der, dass die fremdenfeindlichen Ressentiments, die auch im Thüringen-Monitor ständig dokumentiert worden sind über die letzten 20 Jahre, ihren privaten Charakter gewissermaßen verlieren, ja? Sondern sie werden öffentlich und sie werden öffentlich geadelt. Und darin liegt natürlich schon ein Moment der Radikalisierung und auch der Mobilisierung, weil natürlich dann alle sagen, aha, so mies und menschenfeindlich ist ja gar nicht meine Meinung. Es sind ja ganz viele, die genauso denken wie ich. Wir sind parlamentsfähig und es ist eigentlich nur das linksliberale Milieu, was über diese realen Probleme nicht diskutieren werden will.
Das wird man doch mal sagen dürfen. Das ist der Satz, den man bei sowas gewöhnlich hört. Und dann werden Ansichten vertreten, die noch vor 5 Jahren kaum einer in der Öffentlichkeit gewagt hätte zu äußern. Und heute haben wir die sozialen Medien und da finden sich die Personen, die sich in ihren Meinungen gegenseitig bestärken. Ich verfolge das teilweise auf Facebook, wenn A aus Erfurt, B aus Nürnberg und C aus Osnabrück sich gegenseitig bestärken, dass wir hier alle Opfer der Weltverschwörung sind, dann muss doch etwas dran sein und dann hört man am Ende, wir sind das Volk. Franziska, da ist die Frage, was kann man als gesellschaftliche Gruppe tun, um dagegen zu halten oder um so ein Aufkommen zu verhindern oder einzudämmen?
Es zu verhindern, um Gottes Willen, hätte ich die Patentlösung dafür, ich hätte sie euch schon längst gegeben. Gerade wenn du die sozialen Medien ansprichst, ist es dann schon immer wieder sehr erschreckend und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich musste meine Freundesliste auch mal sehr arg ausmisten. Traurig, es sind über 52 Personen, sind nicht mehr meine Freunde auf Facebook. Hätte sie gerne behalten, aber die Diskussion, die man mit ihnen geführt hat, warum sie was, wieso, weshalb eigentlich posten, ist schon sehr traurig. Na, die Bewegung in den sozialen Medien ist schon sehr krass, gerade weil die rechtspopulistischen Bewegungen, wie zum Beispiel Kompakt mit Jürgen Elsässer, das Institut für Staatspolitik mit Götz Kubitschek, sehr, sehr präsent sind. Was mir auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass Seiten, also gut, mittlerweile ist Google, glaube ich, über mein Surfverhalten sehr, sehr irritiert und er weiß einfach wirklich nicht mehr, ob ich links oder rechts bin, aber mittlerweile schlägt er mir auch mal wieder Artikel von der blauen Narzisse vor und jetzt ist es mir auch aufgefallen, dass es mir das auch in Facebook direkt vorgelegt wird und es ist halt eben schon erschreckend, dass wenn man sich in Facebook, in den sozialen Medien halt eben sich bewegt, dann werden die Informationen für einen ja schon vorgefiltert. Und es ist dann halt eben so die Frage, wenn ich halt eben den öffentlichen Medien nicht mehr vertraue, den Zeitungen nicht mehr vertraue, dem Radio, dem Fernsehen, dann ist es irgendwann schwer, wo kriege ich denn meine Informationen überhaupt noch her? Und wenn ich dann nur noch meinen Freunden immer wieder vertraue und halt eben den Medien, die ich halt eben über Facebook bekomme, da gibt es immer wieder diesen wunderschönen Comic, der erzählt so von wegen, ich habe gerade eben eine Studie gelesen, da wird gesagt, dass 95% der Bevölkerung nur noch das glauben, was momentan, was schon mal einem erzählt wurde. Das heißt, ich glaube eher jemanden, der mir etwas erzählt, als dem, was wirklich in einer Studie drin steht. Und das ist halt eben schwierig. Und wenn wir diesen Punkt momentan erreicht haben, sehe ich es halt eben sehr, sehr kritisch, was wir dagegen tun können, außer ganz viele Berichte erzählen, wie gut es denn eigentlich ging. Und nochmal diesen, um auf Peter nochmal zurückzugreifen, einfach nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern haben auch die Politiker eingesehen, dass die Schweriner Lösung ist nicht mehr gehbar. Man kann eine Partei wie die AfD nicht so sehr ausgrenzen wie die NPD. Man kann sie nicht totreden in einem Landtag. Man kann die Redezeiten nicht so abnehmen. Weil man muss einfach eine Partei, die teilweise zweitstärkste oder drittstärkste Partei geworden ist in der Landtagswahl, die kann man nicht totreden, die kann man nicht totschweigen. Und so ähnlich sieht es auch in den Medien ab.
Ja, man hört häufiger und liest auch in den Zeitungen vor Ort, dass sich eben die AfD geäußert hat. Das hat man über die NPD auch nicht gelesen. Und da stelle ich an meinen Kollegen aus dem DGB-Stadtverbandsvorstand die Frage, wie sollen wir als Gewerkschaften mit AfD-Inhalten in unseren Reihen und der AfD als Partei umgehen?
Ja, da gibt es meines Erachtens nur eine Antwort drauf. Wir müssen uns politisch mit denen auseinandersetzen. Häufig geübte Neigung, das wegzuthematisieren, wegzudrängen, nicht drauf einzugehen, auszugrenzen, auszuschließen, die Augen vorverschließen, die ist geradezu die schlimmste Variante, wie wir damit umgehen können. Ich möchte was berichten, was ich letzte Woche erlebt habe, weil das exemplarisch eigentlich ist. Wir hatten Bundesversammlung von Arbeit und Leben und da wurde lange darüber diskutiert. Es gab einen Vortrag eines Politikwissenschaftlers, der auf einmal sagte, ja, er hätte also jetzt eine Untersuchung bei irgendeinem Wahlbeteiligung und da sei rausgekommen, also 43% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten bei dieser speziellen Wahl oder in einem bestimmten Stadtteil oder in einer Stadt AfD gewählt. Das erste war, alle waren entsetzt und das zweite war, das glaube ich nicht. Und das ist natürlich die völlig falsche Herangehensweise. Die zweite Sache, die war dann wieder sehr offen, weil dann einige DGB-Bundesvorstandsmitglieder, die dort anwesend waren, also bekannten, dass man auch im DGB-Bundesvorstand da schon darüber nachdenke, dass man vielleicht selber sich in so einer Monadenkugel befindet ohne Außenfenster. Also gewissermaßen, man nimmt auch nur noch das wahr. Das ist so ähnlich, wie das Franziska eben beschrieben hat, wie viele Rechtspopulisten oder wie das von vielen Rechtspopulisten geschildert wird, dass sie also quasi so einen Login-Effekt haben. Die sind in einer Kommunikationsstruktur, wo sie nur noch das wahrnehmen, was sie selbst irgendwie liken oder so. Das heißt also, wir müssen die Leibnizer Monade, das Fenster muss weit aufgerissen werden, wir müssen ein erhebliches Sensorium dafür gewinnen, wie Personen sich artikulieren. Das zweite Beispiel war noch beeindruckender. Auf der Rückfahrt von dieser Veranstaltung habe ich mit einem Kollegen zusammen der in der CDU ist, den Thüringen-Monitor gelesen, und zwar die Kurzfassung. Und das Interessante dabei war, der hatte einige sehr tolle Bemerkungen, die ich finde, da müssen wir gut drüber nachdenken. Der hat nämlich festgestellt, dass diese Wissenschaftler aus Jena also einen fürchterlich normativen Politikbegriff und Verhaltensbegriff an die Auswertung ihrer Daten gelegt haben. Dann sagt er, das kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht vorschreiben, dass Demokratie nur so ist und so weiter. Und ich finde, es ist sehr wichtig, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, weil der eben schon zitierte Didier Eribon ja also quasi in seinen Ausführungen genau auf diese hohe Ambivalenz nämlich auch hinweist und eigentlich keine Lösung hat. Also früher seine Position, die du ja eben auch schön referiert hast, war die politische Linke, das Eintreten für Zivilisations- und Menschenrechte mit den sozialen Rechten in einem quasi. Das war ein Diskurs. Mittlerweile erleben wir aber, da gibt es auch viele Anzeichen in der Sozialphilosophie, dass diese Diskurse auch getrennt werden. Also der soziale Diskurs, also quasi der Gleichheitsdiskurs, ist völlig abgespalten von dem anderen Diskurs, dem kulturellen, dem Gleichwertigkeitsdiskurs. Und der kulturelle Diskurs, den hören wir immer in den bürgerlichen, kleinbürgerlichen Mittelschichten so, ab Sozialdemokratie aufwärts hin zu den Grünen, Teilen der Linkspartei, die noch nicht so alt sind und queer geschult. Dort haben wir diese Aufladung von identitären und kulturellen Normen, die also unbedingt umgesetzt werden müssen. Und es gibt eine Abkappung von dem Diskurs über soziale Gleichheit. Und genau in diese Lücke stoßen die Rechtspopulisten rein, weil ihnen dieses, die haben ein anderes Identitätskonzept, aber die haben auch eins. Und die sind in der Lage, die soziale Frage so zu thematisieren, wie das die traditionelle Arbeiterklasse oder die Arbeiterbewegung auch konnte. Und letztes Beispiel dazu. Ich fand sehr, sehr intelligent, wie Bernd Höcke letzte Woche auf den Auftritt unseres DGB-Vorsitzenden Sandro Witt am FDP-Parteitag reagiert hat. So hätte ich als Rechtspopulist auch reagiert. Das hätte ich gar nicht besser machen können. Also quasi dem DGB vorzuwerfen, mit der ultra-neoliberalen Partei quasi die AfD zu bekämpfen. Das sei also ein Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sehe ich auch so. Die guten Motive, die Sandro Witt in dieser Sache gehabt hat, also gewissermaßen so eine Art Volksfront gegen die AfD unter Einschluss aller möglichen Menschen zu bilden, die ist, glaube ich, also auch so eine Kopfgeburt, die uns nicht sonderlich weiterhilft, weil die soziale Frage wird damit dethematisiert. Alle politischen Auseinandersetzungen und Differenzen, die es gibt, werden damit wegdefiniert und es wird noch weiter entpolitisiert. Und ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir viel, viel stärker solche Fragen wieder politisieren und wenn wir auch glaubhaft nachweisen können, dass es uns um diese Fragen geht und nicht nur um erste Mai-Reden.
Ja, ich würde gerne was zu dieser Diskussion und auch zu dem, was Franziska gesagt hat, kommentieren. Ich bin weder auf Facebook noch auf Twitter und beteilige mich nicht am Kommunikationsmüll der Gesellschaft. Aber ich halte es für falsch, Leute abzumelden, es sei denn, es sind jetzt offene Neonazis. Und ich finde, dass es ein Teil des Problems ist, dass das Mitte-Links-Spektrum oder die Leute, die aus diesem Milieu kommen, sich ständig nur in cleanen Lebenswelten bewegen und gar keinen Kontakt suchen und keine Auseinandersetzung suchen mit den Milieus, die problematische Auffassungen sind, haben. Ich muss mal sagen, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Nichts von dem, was die AfD heute sagt, ist mir irgendwie als neu vorgekommen. All das, was die AfD heute gegen Muslime oder andere sagt, habe ich unter der Dusche im Sportverein schon in den 60er und 70er Jahren gehört. Nur ging es damals nicht um die Muslime, sondern es ging um die Katzelmacher, die an unsere Frauen ran wollen. Ja? Und
du musst sagen, wer mit Katzelmachern gemeint ist.
Italiener. Ja.
Unter 50 kennt man den Ausdruck
nicht mehr. Unter 50 kennt man wahrscheinlich den Ausdruck nicht mehr. Und wie hätte das eigentlich gehen sollen, dass ich all die, die da mit mir im Sportverein waren und gebolzt haben, hätte abmelden können? Ja, also die Vorstellung, dass man sich selber nur in einem Milieu bewegen will, das ohnehin mit einem selbst übereinstimmt, das halte ich zu einem beachtlichen Teil mit für einen Teil des Problems. Und das Gute, sage ich mal, an den Gewerkschaften ist ja, dass sie vielfach noch Leute ansprechen, die eben sehr widersprüchlich ticken. Und wenn ich mit Uwe Laubach oder anderen Kolleginnen und Kollegen in der IG Metall rede und die sagen, ja, wir haben junge Betriebsräte, die natürlich im Unterschied zur alten Bundesrepublik nicht nach 3-4 Seminaren der IG Metall diese Funktionen bekommen und innehaben. Die liken die Nachdenkseiten und gewerkschaftsnahe Blogs und die liken gleichzeitig Nein zum Moscheebau in Gohlis oder ähnliche eher rechtspopulistische Initiativen. Und ich bin der Meinung, dass man mit diesen Kolleginnen und Kollegen die Diskussion suchen muss, statt das ständig zu moralisieren, ja, und zu sagen, wenn ihr in der und der Frage nicht diese Auffassung habt, dann reden wir mit euch nicht mehr oder dann melden wir euch ab. Und das hat auch was damit zu tun, glaube ich, Die AfD steht ja dafür, dass sich so etwas entwickelt wie eine, sag ich mal, hochtrabend kulturalistische Spaltungslinie innerhalb des Parteiensystems. Ja? Das heißt, es gibt soziale und politische Milieus, die fühlen sich abgehängt von der Globalisierung, nicht nur im ökonomischen, sondern auch in einem kulturellen Sinne. Und wir, also das Mitte-Links-Spektrum, reagiert darauf ständig, indem sie selbst die kulturalistische Spaltungslinie bedient, anstatt in der Tat mal ganz traditionell die soziale Frage wieder zu artikulieren und damit, wenn man so will, eine eher integrative Spaltungslinie im Parteiensystem stark zu machen. Letzter Punkt, den ich sagen will, die Stärke der Rechtspopulisten besteht immer darin, dass sie mit der Wahrheit lügen. Ja? Das ist im Grunde genommen ihre politische Strategie. Das heißt, sie greifen reale Probleme auf, binden das aber in einen ethnisierten und rassistischen Diskurs ein. Und gegen den gewinnt man aber nur, wenn man selber anfängt, über die realen Probleme zu reden und nicht so quasi glaubt, durch Problemleugnung könne man das im Grunde genommen auskontern. Und ich muss sagen, wenn man über reale Probleme reden will, an einem Beispiel, man muss ja sehen, dass die Integration von Flüchtlingen und die Flüchtlingsbewegung, die führt in dieser Gesellschaft zu Konflikten. Ja? Und schon wirklich in den Gründungsschriften der Migrationssoziologie aus Chicago in den 30er Jahren kann man nachlesen, und zwar richtig, meines Erachtens auch zu Recht nachlesen, dass Migrationsgesellschaften immer Gesellschaften im Konflikt sind. Und die Konflikte trägt nicht, wenn man so will, das gebildete mittelschichtige Milieu aus, sondern die tragen die gesellschaftlichen Unterklassen aus. Das heißt, die Konflikte werden dort ausgetragen, wo kulturell am wenigsten Ressourcen sind, diese Konflikte auszutragen. Und über diese Konflikte muss offen geredet werden und offen verhandelt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann treibt man meines Erachtens die Leute nach rechts. Und das ist ja meines Erachtens sowohl in Europa als auch in den USA passiert.
Vielleicht noch mal ganz kurz Facebook und privater Bereich und inwiefern man auf jeden Fall, ich unterstütze dich dabei, man muss auf jeden Fall den Kontakt und auf jeden Fall auch die Unterhaltung auf jeden Fall unterstützen. Und da würde ich dir auch sagen, ganz ehrlich, in der Gewerkschaft auf jeden Fall, auch beim Sport und in jeglichen Vereinen, wo ich teilweise auch bin. Jedoch hat auch jeder natürlich immer noch einen privaten Bereich. Und so sehr ich meine Arbeit auch liebe und auch dieses Projekt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig empfinde, es hat trotzdem auch teilweise Privatgrenzen. Und ich möchte es mal nochmal dadurch nochmal unterstreichen, dass niemanden, dem ich die Facebook-Freundschaft kündige, denjenigen, den ich auf der Straße sehe, nicht mehr grüße. Natürlich ist es halt eben auch teilweise so, dass ich mit den Leuten auf die Demo gehe, auf der einen laufe ich auf der anderen Seite und zusammen laufen wir dann auch wieder zusammen nach Hause. Nur es ist halt eben wirklich eine Frage, wo man halt eben die Grenze zieht, wo fängt mein privater Bereich an, inwiefern ich mich damit halt eben noch auseinandersetzen kann und möchte. Weil irgendwann möchte man halt eben die blaue Narzisse und was Björn Höcke gerade eben gesagt hat, nochmal vielleicht auch mal aus einem eigenen privaten Bereich rausfiltern. Natürlich, wenn man natürlich bei diesem im Internet sich das in Facebook natürlich anschaut, ist es wirklich teilweise, dass die Sprache ist dort eine ganz andere. Und die blaue Narzisse ist vieles, aber teilweise nicht mehr rechtspopulistisch, sondern wirklich schon in Nazi-Jargon ohne Sondersgleichen. Und das ist halt eben so die Frage, inwiefern man halt eben mit Leuten noch Kontakt haben möchte, haben kann, die wirklich beratungs- und teilweise auch diskussionsresistent sind. Es ist halt eben wirklich schwierig. Also natürlich wird der Kontakt gehalten, aber man muss immer wieder eine Grenze ziehen, inwiefern es halt eben auch immer wieder in den persönlich eigenen privaten Bereich reingehen kann. Da möchte ich niemanden, der das nicht immer 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche machen kann, dem möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass der das dann seine Arbeit falsch macht, sondern auch einfach einen Rückzugsort braucht.
Danke. Wir wollen hier jetzt aber nicht den Fehler begehen, dass wir nur am Podium miteinander reden, sondern wir wollen auch dem Publikum die Möglichkeit geben, mit Fragen, Wortbeiträgen und Ergänzungen sich hier mit zu beteiligen. Bitte einfach die Hand hochrecken, wer was sagen möchte.
Können Sie es im Podium lassen?
Für mich, ja, wäre die Frage bzw. erstmal die Anmerkung auch soziale Netzwerke, das natürlich auch der Bereich, wo ich mich gerade auch beruflich mit beschäftige beim DGB Bildungswerk. Aber ist es, also ich Mein Eindruck ist so ein bisschen, das, was du beschrieben hast, ja unter diesem Fachbegriff Filterblase beziehungsweise sozialwissenschaftlich unter dem Begriff Echokammer schon lange bekannt. Und ich glaube, das ist genau der Aspekt, der auch gerade bei den sozialen Netzwerken oder durch die sozialen Netzwerke die Unordnung, würde ich es mal sagen, reinbringen und die Schwierigkeit für Demoskopen, noch irgendwas vorherzusagen. Ich meine, Trump hat vorgestern ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, mein Sieg ist durch die sozialen Netzwerke gekommen. Und es gibt einen Bericht von ZDF, den ich sehr gut fand, der das Ganze nochmal beschreibt. Und die haben den Münchner Professor im Bereich Datenwissenschaft in der Politik, habe ich gerade mal nachgelesen, sehr interessante Professur, Simon Hegelich beauftragt praktisch mal, die sozialen Netzwerke zum Thema Flucht und Asyl zu untersuchen und wer dort Meinung macht. Und dort ist mehr oder weniger unterm Strich rausgekommen, es gibt irgendwie 40 AfD-Seiten, die sich alle untereinander praktisch in ihrer Meinung bestärken. Und wenn man die abschaltet, ist nur noch die Interaktion der Bürgerinnen da oder der Nutzerinnen, der Besorgten in Anführungsstrichen, was schon ein ganz anderes Level wäre, wenn man die abschaltet. Und interessant war auch, dass einer der Hauptinfluencer, wie man die ja so schön nennt, in dem Themenfeld aus Erfurt kommt. Egon Dombrowski, glaube ich, heißt er auch mit dem bürgerlichen Namen, ehemaliges Stadtratsmitglied in Fieselbach. Der hat nichts anderes zu tun, als zu liken und zu kommentieren, vor allem in die Richtung GEZ, Pegida. Ja. Ehemalig. Und ich glaube, ja, wir müssen mit den Leuten reden. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, mit den Leuten nicht mehr zu reden und die Kommunikation abzubrechen. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, praktisch diese Meinung, die schon immer da war. Du hast es gerade sehr schön beschrieben, ja, auch in den 60er Jahren schon. Ich selbst komme auch irgendwie vom Dorf in NRW, da waren natürlich diese Positionen da. Aber wir dürfen halt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es jetzt extrem stark ist und, sage ich mal, wir müssen die besorgten Bürger ernst nehmen. Nein, wir müssen diese Ängste ernst nehmen, aber nicht das, was sie sagen, sondern eben die Probleme anpacken. Und ja.
Ja, vorstellen brauche ich mich ja nicht. Karl Christian hat mich ja vorhin schon mal vorgestellt. Und zwar ist mir ja aufgefallen, dass wir mit dieser Veranstaltung ja schon versuchen, das Thema mal so aufzugreifen, dass es auch der Arbeiter versteht. Auch da ist es zwischendurch mir jetzt als normalem Arbeiter schwergefallen zu folgen. Trotz allem habe ich es verstanden. Das wollte ich am Anfang noch mal kurz loswerden. Aber grundsätzlich ist es ja schon ein Problem, was uns in den Betrieben häufig begegnet, dass man aufgrund seiner Politisierung auch, die man auf Gewerkschaftsseminaren mitnimmt, schon in eine gewisse Richtung tendiert und man den normalen Arbeiter dann immer wieder mit Fragen und Problemen konfrontiert wird, die dann schon schwierig zu bearbeiten sind, gerade wenn dann auch dieser Populismus mitschwingt. Und vor allem, das sind ja auch Kollegen, die sich eigentlich schon mit ihrem Leben und ihrer Situation auseinandersetzen. Und manchmal fällt es einem da auch schwer, da sich zu positionieren und die dann aber trotzdem zu vertreten. Also dieser Diskurs, ich muss ihm jetzt helfen, weil ich ja Arbeitnehmervertreter bin, aber trotzdem die politische Überzeugung mir oft gegen den Strich geht. Und was mich noch ein bisschen gewundert hat, ist bei dir, Peter, du hattest mehrere Studien auch bedient. Was mich jetzt noch ein bisschen unklar ist, ist, unsere Erfahrung ist ja eigentlich schon, dass die Menschen, die schon im sozialen System ein bisschen als abgehängt dargestellt werden oder die eher so die Probleme auch in unserer Gesellschaft haben, sich eher weniger dem Populismus hinterherlaufen oder zubekennen, weil sie mit ihren eigenen Problemen mehr oder weniger beschäftigt sind. Und die Menschen, die eher so Existenzverlustängste haben, die immer wieder eine Klasse unter sich brauchen, schon eher dann dem Populismus anhängen, um ihre eigene Stellung aufzuwerten. Das ist natürlich ein Problem, was man vielleicht gerade als Arbeiter angehen muss, dass wir eben Themen finden und die bearbeiten, wie ja meine Vorredner auch schon gesagt haben. Und man dann eben versucht, gemeinsam zu arbeiten in allen Klassen. Und das eben gegen das Kapital, wie es so schön dann immer heißt.
Ich habe gleich so ein paar Sachen mir mitgeschrieben. Zum einen hat mich dieser Einstieg zum Populismus so ein bisschen gestört, weil ich würde sagen, es geht eben nicht nur um Gefühle, die Leute fühlen sich nicht nur abgehängt, es hat sich ja real was verändert. Also wenn man sich die Regionen in Nordengland anguckt, wo früher irgendwie der Bergbau stark war, die Leute haben ja real was verloren. Das ist also nicht nur ein Gefühl, was die Leute haben, sondern das muss man, glaube ich, ja auch sehen, wenn wir sagen, wir wollen über sozusagen soziale Frage reden, wir wollen über die materielle Kehrseite des Ganzen reden und über Verteilung von Armut und Reichtum, der hat sich einfach verschoben. So, das ist erstmal real und nicht nur ein Gefühl. So. Zum Zweiten wäre es mir wichtig zu sagen, dass es natürlich auch linke Bewegungen gegeben hat. Die klangen hier so ein bisschen, wurden die zur Seite geschoben, aber mit Bernie Sanders gab es in den USA das erste Mal einen Kandidaten, der sozusagen massiv auch eine Bewegung losgetreten hat, jemanden, der sich selber als Sozialist bezeichnet hat. Das gleiche gilt für Syriza in Griechenland, die es geschafft haben, die Leute von der Basis her zu mobilisieren und sozusagen, wo wir alle wissen, wie sozusagen auf europäischer Ebene mit allen Mitteln dafür gesorgt wurde, dass diese Regierung keinen Erfolg hat. Also auch da, finde ich, muss man nochmal hingucken, welche positiven Beispiele gibt es eigentlich und was haben die Bewegungen eigentlich gemacht? Spanien wäre das nächste Beispiel. In Spanien gibt es eben keinen Rechtsruck. Da gibt es natürlich auch eine Partei, die sozusagen eine rechte Tradition hat, aber man hat eben auch eine starke linke Bewegung in Spanien. Und ich finde, es wäre sehr lohnenswert für uns, genau da hinzugucken. So. Das ist sozusagen das Erste. Das Dritte, was ich sagen wollte, wäre eine konkrete Nachfrage. Ich habe jetzt mehrmals gehört, wir sollen uns politisch auseinandersetzen mit der AfD. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was soll denn das jetzt heißen konkret für uns? Also zu sagen, ja, die anderen machen sich's leicht, die sagen, wir laden die nicht ein und das ist zu leicht, wir müssen uns politisch auseinandersetzen. Was heißt das? Sollen wir die jetzt einladen zu jeder Podiumsdiskussion, die der DGB macht? Sollen wir die nicht einladen? Was heißt denn jetzt politisch auseinandersetzen? Das hätte ich gerne nochmal konkreter vom Podium gehört. Und das Vierte wäre nochmal ein Plädoyer dafür zu sagen, dass man natürlich irgendwie dann auch Räume braucht, wo man sich jenseits von Facebook und Co. auseinandersetzen kann. Und da wäre so die Frage, welche Rolle spielen denn dann Bildungsräume dafür? Stichwort Bildungsfreistellungsgesetz. Also ich habe gerade im Oktober einen ganzen Bildungsurlaub in Berlin gehabt zum Thema Flucht und Migration. Gestern, heute Morgen mit überwiegend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Hessen leider, weil sich eben aus Thüringen kaum jemand angemeldet hat, wo man eben eine Woche Zeit hat, sich mit Leuten genau mit dieser Widersprüchlichkeit, die hier eben genannt wurde, sozusagen auseinanderzusetzen. Und das ist eben ein anderer Rahmen, wie den, wo ich sozusagen irgendwo in der Pause mal 10 Minuten habe und die Leute gerade die Bildzeitung lesen und ich nicht weiß, wie soll ich da jetzt dran ansetzen. So, also auch das nochmal so ein Plädoyer dafür, dass wir dafür natürlich auch irgendwie vielleicht ein anderes Setting brauchen, für das wir sozusagen alle bewusster uns einsetzen.
Danke. Nach dem Input aus dem Publikum können wir jetzt auf dem Podium unsere Schlussrunde machen, wobei ich mir als erstes eine Anmerkung erlaube. Es wird nicht jeder zeitlich schaffen, aber vor der Wahl hat man als Bürger, und da ist völlig egal, ob man Arbeiter, Angestellter oder in welchem Beschäftigungsverhältnis auch immer ist, doch auch die Aufgabe, sich zu erkundigen, wen man überhaupt wählt und dann mal hinter die Kulissen zu schauen. Wofür steht jemand? Was sagt jemand und was will er tatsächlich? Wenn Bernd Höcke sich hinstellt und sagt, Erfurt ist schön deutsch und schön deutsch soll es bleiben, ist das ein Plakat, aber dieses Plakat hat keinen Inhalt. Wenn ich im Parteiprogramm lese, dass die gesetzliche Krankenversicherung abgeschafft werden soll und man sich besser privat versichern soll, dass die Rentenversicherung als solche auch nicht trägt, sondern man lieber Privataltersvorsorge tragen soll, dann sage ich als Gewerkschafter, das führt in eine Welt, wie ich sie nicht haben will und wie auch die 25% der Arbeiter, die AfD gewählt haben, sie bestimmt auch nicht haben wollen. Das ist meine Meinung als Gewerkschafter. Und jetzt stellen wir uns die Fragen aus dem Publikum am Podium.
Also ich denke, dass Bernie Sanders größere Chancen gehabt hätte, gegen Trump zu gewinnen als Hillary Clinton. Weil meine politische Position die ist, dass ich sagen würde, gegen den Rechtspopulismus kann man nur erfolgreich agieren, wenn man selbst einen Pol der Erneuerung schafft und nicht mit dem Alten identifiziert ist. Und das macht natürlich die deutsche Schwierigkeit, wenn man so will, aus. weil es in Deutschland keinen Pol der Erneuerung des Politischen gibt. Und auch die Linkspartei repräsentiert ihn nicht, wie etwa Iglesias von Podemos, ja. Man kann es ja flapsig mal sagen. Bei Katja Kipping hat man doch auch das Gefühl, dass sie seit Kita-Zeiten dem Parlament angehört. Ja? Und sie ist im Grunde genommen ähnlich, ja, mit dem Alten und identifiziert als andere. Das stimmt, also mit Spanien und Griechenland. Man muss natürlich, und das alte Parteiensystem ist in der Tat in der Krise, das Projekt Syriza ist aber auch ziemlich schnell in die Krise geraten. Ja, und das, was als linkspopulistische Sammlungsbewegung in der Opposition funktioniert, gerät sehr schnell unter Druck, wenn sie unter Regierungszwängen Kompromisse aushandeln muss. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, mir geht es eigentlich vor allem auch darum, mal eine Sensibilität zu schaffen dafür, wie sich politische Spektren und politische Bewegungen verändert haben, jetzt auch im zeitlichen Rückblick. Ja? Und wenn ich mir angucke, wer sind heute politische Akteure im Feld der Gewerkschaften, in Stadträten, in Gemeinderäten, stelle ich eigentlich fest, dass sich das soziale Profil derjenigen, die Politik machen und uns repräsentieren, sich massiv verengt hat. Ja? Das heißt, es gab im letzten Jahr eine Untersuchung von der Uni Duisburg über die Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen, also wenn man so will, einem klassischen Stammland der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Und dort ist das Ergebnis, dass es ein und dasselbe Mittelschichtsmilieu ist, was dort Politik macht und die Arbeiterschaft in diesen kommunalen Parlamenten gar nicht mehr vorkommt. Das heißt, das Gefühl, dass der Rechtspopulismus bedient, die Leute sind, wenn man so will, politisch obdachlos und finden sich nicht wieder im Bereich der Politik, das ist keine Ideologie, sondern das ist in dem Sinne eine reale Erfahrung, dass die Leute auf die Politik gucken, auf den politischen Bereich, aber sich selber nicht mehr gespiegelt sehen und sagen, da komme ich ja eigentlich gar nicht vor. Und weil ich nicht vorkomme in den Leuten, die dort Politik machen, ist es abgehoben und verkoppelt. Und vieles, was den Erfolg des Rechtspopulismus ausmacht, hat Klaus Dörre schon vor sehr vielen Jahren unter der Überschrift Sehnsucht nach der alten Republik verhandelt. Das halte ich für einen richtigen Ansatz. Ja, man muss sich ja mal fragen, warum ist in Mecklenburg-Vorpommern die Burka eine so große Debatte, die Burka-Trägerin, obwohl sie so häufig vorkommt wie der weiße Hai in der Ostsee. Ja? Natürlich deshalb, weil die Burka-Trägerin die Veränderung markiert, und zwar eine Veränderung, die man abwehren will. Und deswegen nutzt es im Grunde genommen nicht zu sagen, es gibt ja keine oder es gibt nur zwei, weil das gar nicht die Gefühlslage ist, die dort angesprochen wird. Und wir haben ja diese Sehnsucht nach der alten Republik, ist natürlich die Sehnsucht nach dem alten nationalen Sozialstaat, der natürlich massiv unter Druck geraten ist. Und die Leute reagieren darauf, indem sie das Soziale nationalisieren, indem sie sagen, es gibt bestimmte Gruppen, die sollen eben nicht zugehören und damit sichern wir das Soziale. Deswegen ist, denke ich, ja, eine dringende Debatte notwendig über europäische Sozialstaatlichkeit. So, letzter Punkt, um das vielleicht mal ganz kurz zu markieren. Ich bin in der Tat der Meinung, dass man die AfD in Podiumsgespräche einbinden sollte. Nicht in allen, aber man sollte schon Diskussionen machen, wo man die gezielte, harte Auseinandersetzung vorbereitet und guckt, auf welchem Feld man das macht, auf der Sozialpolitik oder der Gesundheitspolitik und ähnliche Felder mehr. Und ich bin der Meinung, dass man sagen wir mal, nicht mit so einer verkitschten eigenen Position in die Debatte gehen soll, wo über reale Probleme dann nicht mehr verhandelt wird. Ich will das damit komme ich auch zum Schluss, an einem Beispiel deutlich zu machen. Es gibt in Erfurt die Debatte um den Moscheebau. Ich bin dafür, dass man in der Auseinandersetzung dieses Recht auf Moscheebau verteidigt, nicht im Namen einer ominösen Vielfalt, weil Vielfalt ist kein Wert an sich, sondern im Namen der Grundrechte. Es ist ein legitimes Grundrecht der Religionsfreiheit. Ich bin aber dagegen, dass man daraus ein Programm macht, dass man den Islam unbedingt gut finden muss. Und besser, mein Franny van Dannen hat mal gesungen, den Islam besser verstehen lernen. Ja, man hat darüber Witze gemacht. Und ich finde es schon irgendwie perplex, dass auf der einen Seite, wenn irgendwelche rechtsevangelikalen und rechtsfundamentalistischen Christen ihre Lebensschutzdemonstrationen veranstalten in Berlin, die Linke und die Grünen dazu aufrufen, die Demonstrationen zu blockieren, was ich durchaus fragwürdig sogar finde, weil auch die haben das Recht zu demonstrieren, aber man sich auf der anderen Seite gemein macht mit einer eher reaktionären muslimischen Sekte wie die Ahmadiyyas und mit ihnen eine Islamausstellung im Landtag abzieht. Ja? Da muss ich sagen, diese Gesellschaft ist ja weitgehend nicht religiös. Warum überlässt man das quasi das Feld der Religionskritik, was ja früher ein legitimes linkes Anliegen war, vollkommen der Rechten? Es gibt doch auch Punkte, die man durchaus kritisch sehen kann in Bezug auf religiöse Bewegungen. Und die Linke hat das früher ganz in einer Massivität vertreten, die ich als Christ auch nicht geteilt habe. Ja? Aber jetzt kommt so quasi der Umschlag. Jetzt muss man im Grunde genommen das selber anfangen zu verkitschen.
Muss man Religion gut finden? Muss man irgendwas gut finden? Oder, wie die alte Spont die Frage ist, muss man irgendetwas anderes außer müssen?
Ja, also Sponti bin ich nie gewesen, deshalb kann ich dem Frank also nur zustimmen. Wir müssen auch darüber reden, wie die realen Sozialverhältnisse sich verändert haben. Es ist ja, ich wollte das jetzt nicht alles vortragen, aber Obama und Clinton haben uns ja erzählt, dass sie also so eine glänzende Sozialperformance haben, weil also die Arbeitslosenrate bei 4% liegt. Nur die Jobs, die dahinter stehen, sind natürlich also fürchterlich für jemanden, der das Modell der 50er Jahre der Eisenhower und Kennedy USA vor Augen hat, wo das vollzeitbezahlte, sozial abgesicherte Jobs waren, die die Familie auch so ernährt haben, dass die Frau also klassisches Problem auch des Wandels der Gesellschaft, dass die Frau zu Hause bleiben konnte und man sie irgendwann nach Suburbia zog und ein Eigenheim hatte. So, diese Verhältnisse sind für die USA und in weiten Teilen auch für Großbritannien also schon lange vorbei, und zwar spätestens seit Anfang der 80er Jahre. Und alle die glauben, dass es also geradezu nur subjektive Vorstellungen von der besseren Welt sind. Nee, es ist also wirklich so, dass die Welt schlechter geworden ist für einen bestimmten Sektor in der Gesellschaft. Und mit diesem Sektor müssen auch wir reden, weil er normalerweise auch bei uns unterrepräsentiert ist, also auch in Gewerkschaften. Wir sind nicht die großen Organisatoren des modernen Dienstleistungsproletariats. Ne? Das ist bekannt. Wir sind immer noch eher dort, wo also quasi in Deutschland etwas anders als in den anderen Ländern Industriearbeiterplätze im öffentlichen Dienst und so. Da haben wir große Organisationschancen, aber in den anderen Bereichen sind wir auch repräsentationsschwach, weil wir das nicht gelernt haben, weil die Leute auch subjektiv nicht gefühlt sehen, dass wenn sie Mitglied sind und sich organisieren, dass sich da was bessert, sondern das ist alles eher in dem Bereich, wo der Mindestlohn jetzt zuschlägt, natürlich auch etwas Paternalistisches. Ne? Das ist ja nicht erkämpft, natürlich ist irgendwo erkämpft, aber nicht durch eigenes Engagement, sondern durch langwierige Arbeit in der politischen Arena. Und ich finde, deshalb haben wir hier auch ähnliche Sozialverhältnisse, wenn auch nicht so dramatisch wie in bestimmten Teilen der USA und Großbritannien, selbst also in Artern nicht oder in Altenburg. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich bemerkenswert finde, auch mit dem die Frage nach, wie sollen wir diskutieren? Also ich finde jetzt die Frage nach Podiumsdiskussionen eher zweitrangig, weil ich wollte sagen, Fenster aufmachen, und erstmal zuhören und quasi auf die artikulierten Problemlagen oder Deutungsmuster zugehen und das mal wahrnehmen und zu sagen, da müssen wir uns mit beschäftigen und nicht also mit der Moralkeule, also das Fenster zuschlagen und sagen, oh, das ist alles, wie heißt das, so, stand das neulich in der Konkret so schön, alles Nazis außer Studis. Ne? Also diese Story, das geht nicht. Und zwar ein schöner Artikel, weil also auch aufwies, dass also in den vermeintlich aufgeklärten linken Milieus, vermeintlich links in Hochschulen, gewissermaßen genauso auf die Unterschichten runtergeguckt wird wie auf andere. Zur Religionskritik sehr gut, kann ich nur unterstützen. Ich würde es halt nur nicht so machen wie nach der Oktoberrevolution, dass wir jetzt also so eine Bewegung der Gottlosen gründen oder so, nur weil also hier irgendwelche neuen Religionen durch die Welt laufen. Was ich vielleicht noch zum Schluss, weshalb, da kann man vielleicht nochmal nachdrücklich das unterstützen, was du über die Parteien gesagt hast. Ich bin irgendwann, ich glaube vor 15 Jahren aus Solidarität aus meinem westdeutschen SPD-Ortsverein in einen ostdeutschen hier in Erfurt eingetreten und habe aber nach 5 Jahren keine Lust mehr gehabt, dahin zu gehen, weil ich es aus von früher und aus dem Westen anders kannte. Dort konnte ich mit Menschen, Genossinnen und Genossen reden, die sehr vielfältig aufgestellt waren, die den ganzen Tag geschafft haben und sich dann mühsam zu der Versammlung hingeschleppt haben und die auch mit Studierenden damals geredet haben oder Jusos oder so. Und ich komme hier in einen Ortsverein und habe irgendwie die gleiche Charaktermaske 25 Mal um mich rum und habe eine Erfahrungswelt, die sich im Wesentlichen aus den Vorzimmern von Verwaltungen und Ministerien befindet. Karl Christian gehört auch zu dem Ortsverein, zu dem ich nicht mehr gehe. Und ich finde das vom Erfahrungsschatz und also von der Analyse, auch von dem, wie mich das politisch weiterbringt, also auch gewissermaßen die Luft aus der die atme ich da nicht, sondern da ersticke ich dran. Also wenn ich diese mittelschichtsgebildeten Halbveganer um mich habe und dann, dann nicht. Dann bewege ich mich lieber dann doch unter Leuten, die zwar nicht in so einem politischen Kontext sind, sondern versuche die irgendwo anders aufzugreifen, wie mein Freund aus der CDU, der mir dann genau erzählt, was ich wissen will, wie Leute ticken, die quasi nicht alle in der Verwaltung beschäftigt sind, nicht bei Facebook mit allen möglichen Gewerkschaftern vernetzt und dann im Zweifel noch sich freuen, wenn Sigmar Gabriel ihnen eine E-Mail schickt, dass er endlich einen gemeinsamen Bundespräsidenten kriegen mit der CDU. Übrigens auch ein Punkt, die politische Polarisierung scheint durch diese Entscheidung der drei Parteien also für alle, für die nächste Zukunft gewissermaßen auch stillgestellt, sodass wir also uns beruhigt zurücklehnen können. Die große Koalition wird kleiner werden, aber wird weitergeführt werden. Und das ist, glaube ich, nicht sonderlich gut für die politischen Verhältnisse in diesem Land.
So, und jetzt kommt die Frage des Fleischfressers, nachdem die Halbveganer schon angesprochen sind. Frisst die Revolution ihre Kinder? Ist es, Uwe, du hast den Westen angesprochen, ist es gerade das Problem gewesen, dass man vor Jahrzehnten eben durch eine soziale Bildungspolitik es ermöglicht hat, jemanden dass man aus bestimmten Schichten herauswächst, dass Arbeiterkinder studieren konnten, was im Westen häufiger die Ausnahme war vor Jahrzehnten als in anders strukturierten Gesellschaften? Oder muss man sagen, war das jetzt ein Fehler? Ich sage als Gewerkschafter, da dürfte eigentlich nicht als Fehler gesehen werden. Aber was lässt sich dazu wissenschaftlich sagen?
Wissenschaftlich würde ich das jetzt nicht nennen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, ist auf jeden Fall, die Revolution hat ihre Kinder auf jeden Fall gegessen. Weil wenn man sich mal jetzt ein bisschen anschaut, dann waren die letzten starke Bewegungen, die, wo war die letzte hohe Mobilisierungsrate? Also ganz ehrlich, so Millennium, 90er, 80er, ich bin 88 geboren, ich kann mich jetzt in dieser Entwicklungszeit bis hierher, kann ich mich jetzt wirklich an nichts erinnern, wo so eine hohe Mobilisierungsrate war, langfristig. Deswegen, ich glaube, diejenigen, die jetzt übrig geblieben sind, sind die, die nicht aufgefressen worden sind. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir mit der Situation machen. Gerade nochmal auf das, was du gesagt hattest, einmal also zurückzuweisen. Also eigentlich kann ich über das Thema über 2 Stunden lang reden und ich habe es versucht, jetzt wirklich auf die Basis runterzubrechen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich mit dem Satz aufhöre, Populismus ist eine Warnung. Man muss immer wieder darauf gucken, dass das Sprachrohr Populismus wird genutzt, aber man muss immer wieder fragen, warum? Wo sind die Gründe? Und das kann man immer ganz gut auf die 3 Hauptbereichen des Lebens runterbrechen. Meine Arbeit, mein Geld, meine Familie. Wenn die 3 Kernbereiche angegriffen sind, wenn die gefährdet sind, dann kann Populismus sehr, sehr stark zugreifen. Auch da wieder ohne politische Wertung. Meiner Meinung nach ist Populismus per se nicht schlecht, aber gefährlich. Egal, ob es links oder rechts genutzt wird. Ganz einfach, weil es einfach eine Art von politischer Opportunismus ist. Ich sage das, was das Volk möchte und das kann ich bis zu einem bestimmten Punkt, kann ich mich so an die Macht halten, aber ich muss irgendwann mit konkreten Lösungsvorschlägen kommen. Und wenn ich mich an die Macht erhalten möchte, muss ich auch entweder durch Leistung, durch Performance wirklich sagen, okay, ich kann das, ich mache das oder ich baue Autorität auf. Und solange das wirklich nicht gezeigt wird, ich kann das, weil ich das gut kann, ich kann den Volkswillen verstehen, ich kann ihn umsetzen, dann geht das, aber bis dahin, als Populismus hat es immer wieder diese Gefahr, in einen absoluten starken Aufbau von Autorität zu enden. Und na klar, wenn man sich momentan anschaut, kann man es aus gewerkschaftlicher Sicht ganz stark ansehen. Wir haben momentan Löhne, die nicht in allen Bereichen gut ausreichen. Wir haben eine finanzielle Lage, wenn man sich momentan sagt, spare etwas für dein Alter. Mit der Finanzpolitik, die momentan an die Welt geführt wird, bleibt es einem ja kaum anderes übrig, als sehr riskante Finanzdeals abzuschlagen. Und dann fragt man sich natürlich, wo ist die Sicherheit? Und natürlich auch, wenn man sich momentan fragt, meine Familie, wie ist denn das momentan, wie läuft denn das? Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder möchte ich doch wieder zurück zu dem alten Ideal? Und wenn ich momentan ein sehr christlicher Mensch bin und ich möchte, dass die Ehe noch die Ehe bleibt und homosexuelle Paare dürfen ja homosexuelle Paare bleiben, aber bitte nennt das dann nicht Ehe. Also das ist momentan gesellschaftspolitisch einfach wirklich Fragen, die durch die Welt reiten. Und darauf kann man halt eben populistisch sehr leicht antworten, weil man keine Lösung gleich mitliefern muss. Und gerade wenn man halt eben eine neue Partei ist und eine neue Bewegung ist auf diesem Gebiet, hat man halt eben auch keine Vorgeschichte, man hat noch keine Misserfolge gemacht, natürlich ist es dann leichter. Und gerade nochmal jetzt ein bisschen nochmal auf diese gefressenen Kinder drauf hinzuweisen, also ich muss sagen, wie gesagt, 88 geboren, wenn ich teilweise bei mir ich war auf dem Klassentreffen, wenn ich da teilweise links und rechts neben hingucke, das politische Interesse hält sich sehr stark in Grenzen. Und deswegen ist es halt eben auch an uns nochmal zu hinterfragen, was die Linke und was die Gewerkschaftsjugend oder die Arbeiter halt eben da auch bedeutet. Wir müssen uns halt eben auch wieder zusammentreffen, wir müssen wieder einen Punkt finden, wo wir miteinander reden können. Und wo wir auch kritisch miteinander reden können und nicht jedes Mal, wenn irgendwas erwähnt wird, ja, aber das kann man so nicht sagen, weil, also ehrlich, wir müssen uns wieder auf eine gemeinsame Basis auch wieder treffen. Und gerade wieder diese Kontrarevolution auf jeden Fall starten.
Und ich nehme mit, wir müssen nicht nur analysieren und schauen, was sind tatsächlich die Meinungen der Populisten und was wird von ihnen gesagt und was wollen sie tatsächlich, sondern wir müssen uns einfach zusammen gegeneinander und miteinander reden. Wir müssen uns zuhören und wir müssen aufklären. Für mich und ich hoffe für uns alle waren das jetzt sehr aufschlussreiche Gespräche. Ich sage namens des DGB Stadtverbands als Veranstalter herzlichen Dank auf dem Podium an Franziska Pullmann, Uwe Rosbach und Peter Reif-Spierig, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Publikum und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.